Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 32 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück. Wie immer in dieser kleinen Runde haben wir den Heiko in Burgau zugeschaltet. Servus.
Ja, schönen guten Abend, Carsten.
Oh, es kommt schon wieder dieses tiefe Sonore. Mal gucken, wie lange du das durchhältst, Heiko. Und weil alle guten Dinge drei sind, haben wir heute auch noch unsere Stimme vom Niederrhein in der Leitung. Belkan, servus.
Ja, hallo, Freunde.
Schön, hallo, dass du mal wieder dabei bist.
Danke, es freut mich, dabei sein zu dürfen.
Dein erstes Mal dieses Jahr, gell? Naja, ist ja auch die zweite Aufnahme erst. Dann ist es, glaube ich, legitim.
Dankeschön.
Ja, Leute, wie geht's euch? Was ist passiert seit der letzten Aufnahme?
Boah, persönlich oder in der Welt?
Ja, fang erstmal persönlich an. Ich will all den Dreck aus den Mainzer Gruben und Jauchen.
Du, da war ehrlich gesagt gar nicht so viel. Es war relativ entspannt und ruhig, ohne große Krankheitsfälle oder technische Pannen.
Ja, da hast du jetzt auch erstmal genug davon, oder? Da will ich jetzt nichts mehr hören die nächste Zeit. Ja,
also ich höre davon jeden Tag noch oder jede Minute noch. Aufgrund meines immer noch vorhandenen Tinnitus, was ziemlich nervig ist. Aber auf jeden Fall ist mein Gehör auf der rechten Seite wieder so weit hergestellt, dass ich theoretisch was hören könnte, wenn es sich so laut piepsen würde. Aber das wird sich hoffentlich auch in den nächsten Tagen bessern. Aber ansonsten, war gar nicht so spannend auf der privaten Seite. War sehr, sehr entspannt und natürlich als Mainzer hat die Fastnachtskampagne begonnen, auch wenn ich persönlich noch nicht so viel davon mitbekommen habe, aber ich freue mich natürlich diebisch auch auf die verrückten Tage beginnen mit Altweiberfasching oder Altweiberfastnacht und dann natürlich dem Highlight, dem Rosenmontagszug in Mainz.
Ich kann es kaum erwarten. Da bin ich in guter Runde. Belkan, ihr seid ja auch so Maniacs, ne?
So ist es. Bei uns steht auch alles auf, wir nennen es Karneval. So ist es. Und also die Leute, die haben ihre Kostüme schon gestärkt, gebügelt und warten eigentlich auch nur darauf, dass es losgeht. Und hier und da bekommt man schon so ein bisschen Einblicke in, nimmt ja seinen Zenit im Karnevalszug. Und da laufen auf jeden Fall sogar in den kleinsten Dörfern die Vorbereitung auf Hochtouren. Man bekommt das hier immer wieder mit. Und sei es sozialen Medien oder auch so draußen. Und also die Leute freuen sich.
Ich finde es ja immer wieder bewundernswert, wie viel Energie und Ressourcen auch kleine Vereine, egal aus welcher Region Deutschlands, einfach Kraft und wie viel Zeit da investiert wird für die Fastnachtskampagne immer. Und finde das ziemlich cool. Vielleicht schon mal kleiner Spoiler vorab, auch wenn es ein bisschen altbacken klingt, aber viele kennen ja Mainz-Pep Mainz, die beliebte Freitagsabends-Sendung im ZDF.
Töre.
Genau, wollen wir es reulassen, in Neumittener. Und glaube, das wird dieses Jahr wieder ein extrem gutes Programm. Vor allem mit meinen zwei alten Klassenkameraden, dem Christian Schier und dem Martin Heininger, wo ich ein paar Snippets oder Auszüge aus ihrem aktuellen Programm gesehen habe. Super, super gut, kann ich nur empfehlen. Für alle, die sich Freitag langweilen oder fast nach Freitag langweilen, beziehungsweise sich das angucken wollen, auf jeden Fall ganz klare Empfehlung. Politische Fasnacht, Mainzer Saalfasnacht mit dem Besten, was Mainz da zu bieten hat. Und vor allem die zwei Jungs sind einfach outstanding. Ja. Also freue ich mich extrem drauf, ihren diesjährigen Beitrag da zu sehen. Und ich glaube, das wird ziemlich gut.
Mhm. Hast du jetzt noch Fernsehempfehlungen, Belkan?
Oh ja, nee, nicht wirklich. Das meiste, was im Fernsehen zu sehen ist, ist ein bisschen Retorte, was hier was den Niederrhein angeht oder das Rheinland. Da wird viel wiederholt von den vorherigen Sitzungen und so weiter. Kommt natürlich was Neues dazu. Aber ich bin jetzt auch nicht wirklich der Inside-Guy, wenn es um die Karnevalssitten des Rheinlandes geht oder des Niederrheins. Es ist hier allgegenwärtig. Man kann da nicht irgendwie komplett sich da wegschotten von. Aber so ganz meins, also nicht meins, sondern so ganz meins, oh, jetzt habe ich ein, tut mir leid, das war keine phonetische Absicht oder so dahinter. Aber so ganz drin war ich da nie.
Ah, du sprichst mir. Und ich bin wieder mal so froh, hier unten im Süden zu wohnen, wo ich überhaupt mit dem ganzen Schmarrn nichts an der Backe habe. Aber das ist nur meine private Ansicht. Vielleicht, wenn ich da rein geboren und domestiziert worden wäre, vielleicht hätte ich dann auch irgendwie eine rote Nase und einen lustigen Hut auf. Ja. Ja, man kommt da dann irgendwann nicht mehr aus, gell? Aber okay. Dinge, die mir überhaupt nicht abgehen, das habe ich schon mal einen Punkt für diese Liste.
Ja, Carsten. Komm, ihr als Münchner, ja, habt doch auch immer eure Karnevalszeit. Na? Ja, die da im September und Oktober ist.
Die Karnevalszeit, die erstmal Fasching heißen würde, wenn es was gäbe, und die eigentlich bloß den Tanz der Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt.
Also dieses furchtbare Event, was da dienstags immer ist, ne?
Okay, du, was heißt das furchtbare Ding? Da hast du jahrelang, jahrzehntelang immer einen halben Tag freigekriegt dafür.
Ja, aber ich hab mir das einmal angeguckt, und das ist Fasching oder Fasnacht in München zu sehen und zu erleben, ist genauso für mich wie Oktoberfest in Mainz. Das ist so wie intim zu werden mit der Cousine. Fühlt sich zwar richtig an, ist aber falsch.
Ja, fühlt sich nicht mal an.
Also, wunderschöne Metaphorik gefunden gerade dafür.
Ne, jetzt haben wir Karneval, Fasching, Fastnacht, jetzt haben wir das abgefrühstückt, aber ich glaube, das ist kein Geheimnis, das wir hier verraten, dass München keine Karnevalshochburg ist.
Nein, ihr verkleidet euch dafür im September und Oktober auf Wiesen, das ist nichts anderes.
Ja, okay, jetzt bin ich in Sippenhaft natürlich, das ist schwierig, aber...
Habe ich dich jemals in Lederhosen gesehen, Carsten? Ich glaube nicht.
Würde mich wundern. Lederhosen? Nein. Dann ich habe keine Lederhosen. Ich habe ein Trachtenhemd und ich habe seit nicht allzu langer Zeit eine Trachtenweste. Also I'm getting there. Aber Heiko, weißt du noch, es gibt dieses wunderschöne Bild von Oktoberfest von vor 3 Jahren oder 4 Jahren, wo vier Leute sind auf dem Foto. 3 davon in Tracht und einer ist in München geboren.
Ja.
Guess who's who. Und die anderen waren ein Mainzer, ein Albaner und ein Rumäne. Alle 3 hardcore getrachtet und der in München geborene unbetrachtet.
Pures
Understatement. Oh, schönes Wortspiel.
Ja. Unbetrachtet. Das ist nicht so schlecht, ja. Ich glaube, da haben wir vielleicht... Gucken. Vielleicht fast
unseren unbetrachtet auf der schon. Wiesen.
Einfach mal
unbetrachtet. Ich schreibe mir das mal auf.
Das ist nicht so schlecht.
Ja.
Ja, ja.
Okay, aber jetzt hier, Kinders.
Nicht wirklich spannende Review. Was war bei dir los, Carsten, Belkan? Irgendwelche exciting Stories zu Hause?
Bei uns zu Hause? Ja, nee, außer Erkältung nichts gewesen. Also das ist wahrscheinlich von Mainz aus rübergeschwappt in den Niederrhein.
Das habe ich auch Staaten mitgebracht, ja.
Ja, vielen Dank dafür nochmal.
Ja, kein Problem.
Genau, auf das Thema, das könnt ihr mir vorstellen, kommen wir nachher nochmal zurück. Nee, und hier war auch nichts, außer einer gescheiten Erkältung, die wahrscheinlich meine Tochter aus München mitgebracht hat. Und ne, als Golden Ager gegen so ein Mittelstufe Schulvirus, da hast du wenig
Chance. Warte nochmal kurz, hast du dich gerade selbst als Golden Ager bezeichnet?
Ja, im besten Alter, natürlich.
Okay.
Was bist denn du für ein Baujahr?
Das werde ich jetzt hier nicht ausdiskutieren.
1892.
Ich bin auf jeden Fall alt genug, dass ich keine Chance habe gegen so einen depperten Schulvirus.
Es war eine kalte Novembernacht im Jahre 1800.
Ja, sehr schön.
Naja.
Sehr schön. Ja, dann.
Aber? Genau. Lustige Geschichte. Habt ihr die Sache mit den 99 Handys auf dem Bollerwagen mitbekommen?
Ich kenne 99 Luftballons und ich kenne die Geschichte mit dem Bollerwagen zum Vatertag. Aber wie passt das zusammen?
Und oh Gott, jetzt hier Grüße an Lars, wenn du dieses Wort hörst. Das ist jetzt ein ganz harter Insider. Der Bollerwagen. Wo fange ich an? Ich glaube, es ist sogar ein Künstler und Artist, hat sich einen Bollerwagen geschnappt, hat es da tatsächlich geschafft, 99 aufgeladene, aktivierte Handys mit laufenden SIM-Karten draufzupacken und ist eine menschenleere Straße entlang geschlurft. Und guess what happens? Bei Google Maps wurde der heftigste Stau aller Zeiten gemeldet. Und ich finde die Geschichte so super. Musst du mal gucken, gibt es auch bei YouTube ein Typ, zieht so ein Wägelchen hinter sich her, das ist voll mit Handys, also keine Ahnung, da hättest selbst du Probleme, Heiko, oder? 99 aktivierte Funktionen.
Yeah, no Handys fucking way.
Und der ist da eine menschenleere Straße entlang geschlurft. Ja, und dann konntest du parallel, hast du den Mitschnitt gesehen, wie bei Google die Straße immer roter wurde, immer roter und komplette Stau wurde angezeigt und der Verkehr wurde umgeleitet und alles halt ein Typ mit dem entsprechenden Equipment Google da mal so richtig, richtig ausgetrickst hat. Ich finde die Story Bombe.
Das ist ganz schön gemein.
Das ist mal ziemlich Porno, muss ich sagen. Die Art von Humor gefällt mir sehr, sehr gut. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, wie viele Kilometer Umweg gefahren haben, weil sie von Google natürlich rechtzeitig umgeleitet wurden.
Ja, natürlich.
Unglaublich, sehr geil. Sehr geil.
Ja, und überleg dir den Aufwand, 99 aktivierte SIM-Karten herzukriegen, 99 Handys aufgeladen haben. Ja, und Google sieht dann da halt diese 99, das widerspricht jetzt der mehr, dass Google nämlich uns auf den Millimeter genau tracken kann. Können sie nämlich nicht.
Nein,
sie
aber auch
ihre Funkzellen.
Die Dichte halt messen, ne, auf eine gewisse Strecke. Und das ist natürlich schon sehr perfide, weil das ist Next-Level-Prank.
Ja, ja, aber viele haben ja Angst, dass Google auf den Meter genau weiß, wo wir uns befinden. Das hat dann natürlich andere Gründe, warum GPS-Ortung dann noch granularer werden kann. Grundsätzlich kann Google es nämlich nicht, sondern er kann bloß über KI dann berechnen, wo du ungefähr bist. Und drum hat das eben auch funktioniert. Weil sonst wäre ja aufgeflogen, dass immer nur an einer Stelle ganz viele sind. Und dann müsste das Straßenanfang, hätte ja dann schon wieder entstaut sein müssen. Bombengeschichte, nichtsdestotrotz.
Wäre noch interessant zu wissen, welche Handys, ob das einfach ganz normale Handys waren, sag ich mal, ohne, also kein Smartphone, sondern dumpe Nokia 3310. Und die es rein über Geschichte gemacht haben. Oder ob Smartphones gewesen sind. Dann kommen da noch ein paar andere Fragen auf, aber nichtsdestotrotz super geiler Prank am Ende vom Tag. Und wenn ich überlege, 2006, 2007 hat, glaube ich, TomTom ja diese Technologie mit, wir messen mal, wie viele Handys sich auf der Strecke befinden, sowas ja ins Leben gerufen. Und, was man damit jetzt so alles machen kann, nicht so schlecht, ja. Wo kriegen wir jetzt 99 Handys her, Carsten? Hast du noch ein paar?
Vier oder fünf könnte ich zusammenkriegen.
Da kann ich noch mein altes so Blackberry mit ins Rennen werfen. Vielleicht.
Der Evergreen im Podcast hier. Das ist dein Heiko und sein Blackberry.
Das ist das einzige Device, was ich wirklich aufhebe. Ja? Nicht veräußere oder vererbe.
Das geht mir ähnllich.
Das will auch keiner mehr haben.
Das Q10 habe ich. Und das war auch mein erstes und einziges Blackberry, aber ich fand das Ding ultra cool. Auch wenn ich sehr spät eingestiegen mit dem Q10, ist man schon ziemlich spät eingestiegen, ne? 2000, wann habe ich das Ding bekommen? 2013, 14?
2013, ja, das war ja schon Next Level Shit dann. Ich glaube, mein erstes Blackberry war von 2009, aus dem Rad, ja, schön zum Drehen in monochromen Display. Ja. Aber ich bring's nicht übers Herz, das irgendwie zu entsorgen, zu verschenken oder irgendwas damit zu machen. Das bleibt aber als Ikone bei mir auf dem Schreibtisch zu Hause.
Mach eine Gürtelschnalle draus.
Ja, meine Tochter hat schon gefragt, ob sie das haben kann. Dann habe ich ihr erklärt, dass sie damit nichts machen kann. Oder was sie damit machen kann, dann wollte sie es doch nicht haben. Ja. Von
daher, ja.
Ja, aber BlackBerry, war da nicht irgendwas gewesen mit diesem BlackBerry-Zeug? Dunkel.
BlackBerry. Jetzt ist auf jeden Fall nichts mehr.
Ja, jetzt ist nichts mehr, ja. Denn ich glaube, es ist jetzt wirklich, wirklich final vorbei mit BlackBerry und ja, der Hardware aus dem Hause.
Hm.
Das stimmt.
Ist jemand vermissen?
War das nicht so eine On-Off-Geschichte? Die waren doch schon weg und dann sind sie wieder aus dem Nichts auferstanden und alle redeten von Comeback. Und jetzt ist ja, naja, ultimativ
Comeback,
vorbei.
Comeback wäre, glaube ich, übertrieben.
Hashtag Comeback Stronger.
Ja, BlackBerry first. Ich glaube, die hatten immer so ein bisschen Hype gehabt und nochmal ein bisschen Geld bekommen aus diversen Lizenz-Server-Verringerungen. Aber am Ende vom Tag, ja, RIP, das ist vorbei mit RIM. Ja, rest in peace. Es war schön mit dir, BlackBerry, aber jetzt können wir dich endgültig ad acta legen.
Ja, gell. Das ist ähnlich wie mit Nokia. Du verpasst einen Sprung und bist einfach raus.
Oh, interessanter Eindruck.
Traurig.
Wie ich letzte Woche gelernt habe, ist Nokia gar nicht, also im B2B-Bereich, gar nicht mehr so tot, wie man denken sollte. Ich hatte ein Gerät in der Hand gehabt, Nokia 7.2, 6.2, irgendwie sowas. Sieht ein bisschen aus wie ein iPhone 6 bis iPhone 8 Klon. Kostet irgendwie im EK B2B, keine Ahnung, 240 Euro netto oder so. Also echt günstig für das, was du da geliefert kriegst. Auf den ersten Blick hätte ich gesagt, das ist ein iPhone 6. Und extrem, ja, Android, eine aktuelle Version, nicht so ein Samsung irgendwas Derivat, was ich irgendwann mal update. Kamera, ja, braucht man im B2B-Bereich nicht wirklich, also die war nicht gut, aber der Rest hat sich auch von der Bedienbarkeit jetzt gar nicht so scheiße angefühlt, wie sich manchmal Android anfühlt. Und da war ich höchst überrascht gewesen, was Nokia da noch für Stückzahlen im Hintergrund hat. Was man so gar nicht als, also im Endkundenbereich gar nicht auf der Uhr hat, aber im B2B-Bereich ist es ein nicht tot zu kriegendes Ding, ja.
Ja, du, schön.
Ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die komplett von der Bildfläche verschwinden, sondern irgendwo anders auftauchen. Ähnlich wie Zigaretten. Also hier ist das out. Irgendwo in Asien geht's weiter.
Ja,
aber in Asien, da wühlten ja ganz andere Marken.
Alter, ja. Ja, in Asien wühlten noch ganz andere Sachen, ja.
Allerdings.
Ja, es ist, manche Dinge kriegst du ja gar nicht so mit, aber für den Preispunkt und für das, was da geboten wird, nicht so schlecht. Und was auch recht interessant war die Information, dass Google wohl massiv an dem, ich sag mal, Remote-Management der mobilen Devices, also klassische MDM-Lösungen wie aus dem Apple-Umfeld, arbeitet und das Ganze recht passabel durchdrückt und umsetzt. Das bleibt, glaube ich, spannend, was in diesem nicht Endkundenthema, sondern mehr so in Business- oder Industrieanwendung, was da noch von Google zu erwarten ist in der Richtung, in Verbindung mit dem einen oder anderen Hardwarehersteller. Habe ich so persönlich auch gar nicht auf der Uhr gehabt, scheint aber durchweg Hand und Fuß zu haben, was Google da momentan abliefert.
Ja. Ja, wenn du das sagst.
I heard about it. Aber damit auch genug von Nokia und irgendwelchen alten Zoten.
Nokia und Google.
Ja. Google, die alte Zote.
alte Zote bringt mich zum anderen Thema. War einer von euch in letzter Zeit mal bei Spiegel Online?
Ja.
Alte Zote im neuen Gewand?
Ich war schockiert, muss ich ehrlich sagen. Und es fällt mir sehr schwer, das irgendwie zu akzeptieren und zu benutzen. Furchtbar.
Schwierig, gell? Furchtbar. Also ich fühle mich da auch nicht wohl.
Ich kapiere nicht, was sich da hochbezahlte Leute gedacht haben bei dem Design.
Bei der ja, was sie sich gedacht haben, ist ganz einfach eine Zusammenführung der CIs. Spiegel Online waren eigenständige Auftritte, es werden die Redaktionen zusammengelegt und im gleichen Atemzug wird eben auch das Layout des Heftes über den Online-Auftritt gestülpt. Aber I don't like it.
Wirklich nicht? Was genau mögt ihr denn daran nicht? Also es sieht gar nicht so schlimm aus, oder? Also.
Nein, aber es ist bieder, es ist langweilig. Ich fühle mich bei weitem nicht so abgeholt wie vom alten Layout. Das ist ganz, ganz einfache erste Klasse Psychologie.
Kann ich nur so fühl mich da nicht wohl. Kann ich nur so unterschreiben. Geht mir ähnlich. Und gefühlt sind die Anzahl der, wie heißt denn so schön, Spiegel-Purf-Artikel, die da in diesen
Spiegeln um ein Zehnfaches das jetzt, wo du sagst.
Oder?
Ist mir auch aufgefallen. Mir das davor.
Ich dachte nämlich erst, dass da ich in der Tat Spiegel Plus Abonnent bin, dass es einfach aufgrund meiner Cookies oder Eingeloggt-Status passiert ist. Aber dann dachte ich, mach's halt aber vom anderen Device und ohne eingeloggt zu sein. Aber das ist genau das Gleiche in Grün. Also das Suggerieren von, guck mal, hier ist mehr Content hinter der Paywall, ist massiv gestiegen.
Mhm. Und es belegen zu können, ist auch mein subjektiver Eindruck.
Gut, es gibt einen Grund, warum ich ein Jahresabo dafür oder Geld investiere für ein Jahresabo, weil Content ja schon nicht schlecht ist. Aber aus der, ich sag mal, neutralen Konsumentensicht fand ich schon sehr, sehr krass, wie oft die einfach gezeigt werden, hier könnte was Interessantes stehen, aber du musst dafür bezahlen. Was generell ja okay ist. Aber halt komplett konträr eigentlich zu dem zum alten Design. Oder zum alten Algorithmus, whatever dahinter steht.
Ja, Algorithmus-Seitenaufbau. Das ist ja Wortschieberei gerade.
Ja. Dieses Rot ist mir einfach zu rot, muss ich sagen. Zu viel Rot.
Ja, das ist ja nicht mal rot, das ist ja eher ein Orange, ne?
Genau, so ein
glattes Orange. Das ist Google ist ja schon Spiegel, Orange, Rot, whatever. Mhm, ja, genau. Ja, CI-mäßig verstehe ich das schon, aber irgendwie, holt mich gar nicht ab. Selbst als bezahlender Kunde.
Ja, und jetzt haben wir eine 2-3 Mehrheit bei Edge. Ja.
Na gut, also.
Und wenn du mal einen Spiegel Plus Artikel lesen willst, kein Problem, ich gebe dir gerne meine Login.
Okay, ja, danke. Ich komme auf das Angebot zurück, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt irgendwie nicht so schlimm, aber ich kann es verstehen. Ich meine, wenn ihr euch da so dran gewöhnt habt, an das alte Layout.
Ja, über 20 Jahre doktriniert, aus. Ja?
Ja, es sieht wirklich sehr einfach aus. Es sieht so ein bisschen, ich will nicht sagen, Nokia Lumia oberflächemäßig aus, aber
ja, diese Windows-Kacheln, Nokia Lumia mäßig aus. Ja. Genau. Ja, fand ich diese Listing fand ich wesentlich schöner oder attraktiver. Aber gut, es ist ja auch viel subjektives Empfinden dabei. Mir taugt's nicht. Ich dachte nur, was haben sie getan? Aber es wird alles einen Grund haben und man wird sich auch daran gewöhnen, wie an so viele Dinge.
Wahrscheinlich ist es so. Schönes Stichwort, sich dran gewöhnen. Der BSI rät seit neuestem, die Passwörter doch nicht mehr allzu häufig zu wechseln. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, habe ich mit einem Schmunzeln gelesen.
Ja, ich denke mal, du hast an ähnliche Dinge gedacht wie ich, an Unternehmen zum Beispiel, die in ihrer Corporate Policy regelmäßigen Passwortwechsel fordern.
Ja, pain in the ass alle 6 Wochen.
Ja, und eine Zeit lang war das der heiße Scheiß, von wegen Increase Your Security. Nun haben Forscher herausgefunden, dass die Sicherheit gar nicht so von Passwortwechseln profitiert, wie uns das lange weisgemacht wurde. Bezeichnenderweise natürlich auch wieder, in Deutschland kommt so eine entsprechende Warnung behördlicherseits oder so eine Stellungnahme behördlicherseits im Jahr 2020 raus. In den angelsächsischen Ländern ist dieser Trend schon seit über 3 Jahren aktuell kundgegeben, bekannt. Ja, und die Deutschen brauchen halt wieder mal 3 Jahre länger. Ja, also Leute da draußen.
Was macht denn jetzt der Microsoft Active Directory Admin mit seiner Option, dass er alle Mitarbeiter quälen kann, alle 6 Wochen?
Ja, du, vielleicht kriegt er eine andere Arbeit.
Eine richtige?
Vielleicht muss ich mal richtig arbeiten, genau.
Das wäre eine schöne Überleitung zum nächsten Microsoft-Thema, aber ganz kurz noch vielleicht zu diesem Passwortwechsel-Ding. An der Stelle, Passwortmanager, OnePassword, ich glaube, wir hatten vor ein paar vor 10, 15 Folgen schon mal drüber gesprochen.
Ja, wir hatten immer wieder mal.
Immer noch sehr empfehlenswert. Da tackerst du einfach dein 16-stelliges Passwort für jeden Account mit wechselnden Groß-Kleinschreibungen, whatever, mit rein und musst dir eigentlich um nichts mehr Gedanken machen. Und in meinen Augen die sinnvollste Lösung für all dieses Passwortgefrickel.
Ja, und jetzt hier muss ich dir genau widersprechen, Heiko, weil ich habe nämlich auch OnePassword, auch durchaus motiviert durch die Gespräche im Podcast hier. Ich fühle mich bei der Software nicht so wirklich wohl.
Okay, warum?
Und ich finde es umständlich. Du musst permanent irgendwie eine zusätzliche App öffnen. Vielleicht ist es auch der Ursache, der Tatsache geschuldet, dass ich hier in einer Apple-Umgebung arbeite und der Apple-Schlüsselbund erfüllt einen Großteil der gleichen Funktionen und macht es super. Ohne dass du ein zusätzliches Stück Software haben musst.
Jein.
Ich hab's versucht, hart durchzuziehen, aber wenn ich Freude gegen Genervtheit hochrechnen muss, gewinnt Genervtheit by far. Okay. Also ich bin viel öfter genervt von der Software, als dass ich mich freue, dass ich so etwas Tolles installiert habe.
Fair enough. Ich liebe den Schlüsselbund auch. Vor allem device-übergreifend und von macOS zu iOS-übergreifend eine tolle Sache. Aber genau da liegt ja die sogenannte OPSEC-Falle bei der ganzen Geschichte. Denn du musst dir dein Schlüsselbund wird ja bei jedem Backup mitgebackupt am Ende vom Tag.
Ja.
Da geht's, könnte es jetzt relativ technisch werden. Ich will auch gar nicht so weit da reingehen. Aber verschlüsselte Backups und nicht verschlüsselte Backups sind ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Ja. Sind es auch. Und nicht falsch verstehen. Also vom Sicherheitsaspekt macht es 100% Sinn. Ich gehe hier rein als der dumme End-Consumer-Nutzer mit meiner These ins Feld.
Ja.
Und ich finde es, also ich bin öfter genervt davon, als dass ich sage, geil, dass ich das hier installiert habe.
Ja, aber Sicherheit nervt immer. Das ist ja gerade der Punkt. Und ich glaube, um vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen größer zu skalieren, unser Freund und Vorreiter im Onlinehandel, Jeff Bezos, kann, glaube ich, ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, dem Ganzen Herr zu werden, nachdem er ja von einem arabischen Prinzen vermeintlich gehackt wurde, oder er wurde wahrscheinlich gehackt oder infiziert. Und die ganze Forensikuntersuchung
hat so
lange gedauert. Und es kam so wenig bei raus, rein aufgrund der Tatsache, dass der Herr Bezos zwischendurch ja sein Backup in die Cloud geschoben hat, mal verschlüsselt, mal unverschlüsselt. Und die großen IT-Forensiker von Cellebrite und Co. Dann aufgrund dieser Backup-Thematik gar nicht mehr richtig nachvollziehen konnten, was war denn jetzt wirklich? Außer, dass sie irgendwelche Upload-Volumen nachvollziehen konnten. Sehr, sehr, sehr krude, das ganze Thema. Und das würde wahrscheinlich hier auch einfach jetzt zu weit führen, was eben die Usability-Contra-Security-Thematik bei iCloud-Backups oder generell Smartphone-Backups angeht.
Der hat doch bestimmt ein Firephone.
Nein, das war ein iPhone. Es ist
Security. Es ist immer auch nicht zum ersten Mal passiert, ne?
Immer unbequem. Ja, natürlich, es wird auch immer wieder
passieren. Hat der nicht auch während seiner Scheidung da ein massives Datenleck gehabt?
Ja,
was seiner Frau monetär sehr, sehr zugunsten kam?
Ja, es hat, glaube ich, alles ineinander gespielt. Zum einen ist sehr viel geleakt worden über ihn, was zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht ganz so gut war. Zum anderen war das einfach eine gezielte Kampagne am Ende gegen diesen Menschen. Dass die Frau davon in einem wahrscheinlich achtstelligen Bereich von profitiert, oder neunstellig vielleicht. Ja.
Geschadet hat sie
vielleicht nicht. Vielleicht auch zehnstellig, ja. Aber geschadet hat sie nicht, ja. Auch wenn sie mit Sicherheit nicht der Initiator der ganzen Geschichte war, aber sie war Nutznießerin am Ende vom Tag und der gute Mann war ein bisschen ja an den Pranger gestellt. Ja, Amazon-Chef lässt sich hacken. Crazy. Über ein MPEG-4-Video ist, von seinem Freund.
Ist, ja, ja, verrückte Whatever. Geschichte.
Ja, crazy.
Und diese Prinzen. Ja, diese Prinzen. Aber zurück zum, diese Prinzen. Nee, um die Klammer zu schließen, vielleicht hier einfach nochmal, also wir wissen jetzt alle auch offiziell, permanenter Passwortwechsel, ja, schadet wahrscheinlich nicht, bringt aber wahrscheinlich weniger, als sich die meisten davon erhoffen. Und das Allerwichtigste dabei, liebe Leute da draußen, ist ein starkes Passwort von Anfang an.
Das wollte ich gerade sagen. Ein starkes Passwort heißt, Carsten?
Ja, mehr Stellen, viele krude Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichenkombinationen und eventuell ein Passwortmanager. Und wer das nicht haben will, da hier vielleicht nochmal der Tipp, wir haben ja auch mal eine eigene Security-Folge aufgenommen, damals mit Patrick, und auch dessen Tipp war zum Beispiel, denkt euch einen langen Satz aus und der dann idealerweise auch noch Ziffern beinhaltet. Und dann kann man immer die Anfangsbuchstaben nehmen und auf die Weise entsteht im Normalfall auch ein sehr, sehr schwer zu erratendes,
das ist so gut,
Buchstabenkonstrukt.
Also nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Das ist sehr beliebt. Ich glaube, das ist Back-to-Back-to-Back-to-Back Nummer 1 der ausgewerteten Passwörter.
Ich an der Stelle grüße.
So viele Menschen können sich nicht irren.
Grüße gehen raus an meinen Kollegen Silf. Ich weiß nicht, ob er die Folge, die Security-Folge gehört hat oder das auf anderen Kommunikationswegen mitbekommen hat. Ich kam irgendwann mal bei uns zu Lager und dachte mir, was riecht hier für ein komischer Zettel neben dem Rechner mit irgendeinem Satz, der halt einen Sinn ergibt oder auch nicht, mit jeweils unterstrichenen Anfangsbuchstaben, Zahlen. Und ja, das ist das neue Passwort für unsere Lagerleute. Und jetzt, wo du es sagst, Carsten, ich habe das komplett vergessen gehabt, macht das mehr als Sinn, dass das so befolgt wurde.
Ja, auf die Weise kann man sich am einfachsten merken, ja, wenn du einen Satz dahinter hast.
Total, total cool. Und da muss ich sagen, Respekt an Silf. Er hat einen sehr guten Satz auch dafür ausgewählt, wo ich immer noch schmunzeln muss. Das ist wirklich eine nette Geschichte, um sich so ein Passwort zu merken. Wenn, abschließend dazu, wenn ihr das ultra starke Passwort haben möchtet, 16 Stellen kombiniert, wie ich schon gesagt, aus Sonderzeichen, Großkreien, Buchstaben, Zahlenkombinationen. Ja, da rechnet sich jeder Bot dran tot. Ja, bei 16 Stellen, no chance. Das Passwort wird länger stark sein, als ihr auf dieser Welt seid.
Ja, jetzt hier ein Beispiel aus der Praxis. Hier bei mir auf dem Zettel steht zum Beispiel, jeder fünfte Kunde folgt Influencer-Empfehlungen beim Shoppen. So, da hätten wir schon mal ein schönes Passwort.
Oh, Carsten, das gibt drei Fleißpunkte.
Großes
und Kreativpunkte.
Fünf Punkt, kleines F, großes I, großes E, B und ein großes S. Ist schon mal ein schönes Passwort für den, der keinen eigenen Satz auf die Schnelle zusammenkriegt.
Das ist
nicht, wie schaut es denn bei euch aus?
Nicht nur ein schönes
jeder Passwort. Fünfte Influencer folgt. Nein, nicht jeder fünfte Influencer.
Jeder fünfte Influencer folgt keinen Passwortempfehlung.
Folgt Kunden beim Passwortkauf. Nein, jeder fünfte Kunde lässt sich durch Influencer beim Shoppen inspirieren. Okay. Finde ich schon beachtlich. Okay, diese Influencer wieder.
Beichten. Auch ich habe du etwas gekauft.
Du hast Influencer.
Influencer mich darauf aufmerksam gemacht hat, aber Also für mich machte das Gerät Sinn. Und ich habe auch nicht das Gerät gekauft, was er da in seinen Links unten hatte. Unterm Video von, das ist ein YouTuber gewesen.
Du wolltest bloß den
Alexi Lexi.
Affiliate-Link umgehen.
Ich wollte, genau, ich habe den Affiliate-Link nicht angeklickt, aber irgendwann, nachdem ich mir das Video angeschaut hatte, also habe ich drüber nachgedacht und so weiter, dann habe ich mir gekauft. Das ist schon 2 Jahre her. Und das war ein Gimbal für mein Smartphone.
Okay.
Und ich
Was?
fand das super cool und habe es mir dann geholt. Das ist aber auch tatsächlich nur, weil ich darauf aufmerksam geworden bin, durch einen, ja, ich finde, namhaften Influencer, dieser Alexi Bexi, der auch manchmal für Saturn aktiv ist bei YouTube. Und
Mag
der hat das
sein,
auf eine
ich würde
ganz.
ihn nicht erkennen.
Never heard
Nee,
about
also.
her.
Ja, also der hat schon eine
Doch, den Namen
große
habe ich schon mal
Base.
gehört.
Ja, und der macht das auch ganz gut, finde ich. Er macht es auch ein bisschen humormäßig, aber trotzdem irgendwie Facts. Und ich habe die schlechte Angewohnheit, dass ich ja in der Woche, wenn ich nicht in der Lage bin, sofort einzuschlafen, was mich selber sehr wundert bei ein Jahre alten Zwillingen, die ich habe, dass ich nicht tot im Bett. Aber es kommt sehr oft vor, dass ich dann im Bett liege und dann sage, okay, schaust du dir mal ein Video an, und dann kann man ja nicht immer Quantenphysik oder Arte, schaut man sich hin und wieder mal an, aber dann rutscht man doch bei YouTube dann auf diese ganzen ja, vorgeschlagenen Videos. Und
Kenne
da
ich
gibt es
zu
ja
gut,
ohne
kenne
Ende.
ich zu gut.
Ja. Also ob man jetzt Ein-Mann-Packungen der Bundeswehr-Rationen zuschaut, dass jemand da ist, die 15 Jahre alt sind, oder sich mal so ein Gimbal anschaut, da kommt schon einiges an lustige Videos da zusammen. Und da habe ich mir tatsächlich ein Gimbal angeguckt, und es machte so viel Sinn. Und
Und jetzt
habe
klär
mir
mich auf,
gesagt,
was ist ein Gimbal?
oh, ein Gimbal ist im Grunde ein Handstativ für ein Smartphone. Da klemmt man ein Smartphone ran. Sieht also ein bisschen aus wie ein Selfie-Stick, nur mit Elektromotoren, also mit kleinen Motoren dran. Und
Okay.
die richten dein Handy immer so aus, wenn du ein Video machst, dass es smooth rüberkommt. Also erstmal werden so gut wie alle Vibrationen, die ja, die man diese Schüttler und Zitterer, die man ja kennt, wenn man selber ein Video macht und sich hin und her bewegt, die werden fast komplett weggefedert durch diese, ja, durch diese Sensorik, die da drin ist, in Verbindung mit den Motoren, die dann da arbeiten. Die halten dein Handy immer gerade, sagen wir mal so. Und die haben aber auch andere nette Features, wie zum Beispiel öffnest du eine App, also die App dieses Gimbals, und kennst du dir, stellst du praktisch dieses Gimbal dir gegenüber und sagst dem Gimbal im Grunde in dieser Software, dass er die Gesichter verfolgen soll. Und ja, also stellst du dann praktisch ab, und dann, wenn du dich hin und her bewegst, verfolgt dieses Gimbal mit der Kamera immer dein Gesicht. Und das sieht dann wirklich so aus, als ob hinter diesem Telefon ein echtes Kamerasetup wäre, und als ob da tatsächlich ein Kameramann dich die ganze Zeit anpeilen würde. Dabei macht das Gimbal im Grunde die ganze Arbeit.
Okay.
Und
Hört sich
ist
cool
ein
an.
großer Akku drin verbaut, ganz oft, dass man das auch beispielsweise, falls das Handy mal den Geist aufgibt, auch als Powerbank benutzen kann, also auch sehr sinnvoll. Und das Ganze eigentlich sehr oft zu einem erschwinglichen Preis. Wenn man da unterwegs ist, Instagram-mäßig oder beispielsweise YouTube-mäßig oder Facebook-Videos macht und so weiter, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ein Großteil dieser ja, Video-Blogger oder Vlogger im Grunde so ein Ding besitzen und das auch benutzen. Und deswegen habe ich mir damals auch eins geholt, aber allerdings beim Traveln benutzt. War beispielsweise in Moskau mit diesem Gimbal, habe dann mein Handy dran geklemmt und dann ein paar echt nice Videos gemacht, die so ein bisschen wirklich aussahen, als wenn da ein echtes,
Als wenn
ja,
du Ahnung gehabt
Kamera-Stativ,
hättest von
als
dem,
wenn ich
was du
Ahnung gehabt
tatst.
hätte und als wenn ein echtes Setup dahinter wäre, aber es ist irgendwie nur ein Teil. Okay,
Okay.
nett.
Ja, das.
Danke Alexi Bexi nochmal für deine sehr wirksame Art und Weise, mich zu beeinflussen. Aber es hat geklappt, aber ich war glücklich mit dem Teil. Also das ist doch, zählt doch auch irgendwo.
Jetzt bin ich nur gespannt, wie viel unserer fünf Hörer, also einer unserer fünf Hörer müsste jetzt theoretisch losgehen und sich ein Gimbal
Also
kaufen,
holt euch Gimbals. Holt euch Gimbals.
influenziert durch Influencer Belkan.
Genau, also es ist so eine Art Re-Influencing, ne, von Alexi Bexi über.
Ja, der hat sie auch nicht selber erfunden. Come on, also jetzt tut man nicht so, als ob die hier die Dinger selber aus der Taufe heben würden.
Also wer gerne Videos macht und gerne das mit dem Handy macht, beispielsweise, weil der das bei Instagram postet oder auch einfach so, der braucht auf jeden Fall so einen Teil. Die sind wirklich ultra super.
Okay. Boah, kann, also als Use Case kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und ich ernähre mich ja, wenn ich hier unter der Woche im Burgau bin, ja auch medial sehr stark zum Einschlafen aus dem YouTube-Portfolio oder Angebot. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die zielgruppenaffine Werbevorschaltthematik nochmal massiv besser geworden ist im letzten halben Jahr. YouTube serviert mir in der Tat extrem viele Werbeeinspieler zu Themen, die mich dann doch ein bisschen abholen teilweise. Wo ich mir immer dachte, warum gucke ich mir jetzt diesen blöden Werbeclip für irgendein Kickstarter-Projekt zu Ende an, weil es mich einfach interessiert hat, ja. Und das ist schon, ich glaube, ich bin noch nicht zu einer Kaufentscheidung dahin genutzt worden, aber vor allem aus beruflichem Interesse, aber auch persönlichem Interesse, war ich schon sehr stark abgeholt, wie gut das geworden ist, was sie einem vorschlagen, was sie einem zeigen. Gekauft habe ich, wie gesagt, da jetzt noch nichts, aber ich habe mich schon ertappt, wie ich mehr und mehr dem ganzen Folge oder mehr Beachtung schenke, wo ich vielleicht früher nach den katholischen 5 Sekunden auf Werbung ausblenden gekriegt habe. Ja. Das ist
beides ja krass. Eigentlich sind das ja zwei Paar Schuhe. Also YouTube jetzt als Influencer darzustellen, trifft den Punkt ja nicht ganzheitlich.
Oh. Also ich finde Montana Black als größten YouTuber. Oder mit größten
YouTubern. Ja, aber du hast ja jetzt von der Werbung vor Montana Black. So, aber du hast ja von der Werbung gesprochen, die vor dem Montana oder wem auch immer oder Biggie, Trixie, hast du nicht gesehen.
Ja, aber es ist vorgeschaltet sehr zielgruppenaffin platziert. Das war das. Ja,
ich habe in dieser Vorwerbung aber auch ganz oft irgendwelche Trainer, die dir sagen, so, willst du Steuern?
Oh ja, oh mein Gott, ja. Oh, sehr gut.
Oder hier, Investment Case und so weiter.
In 5 Tagen zum Privatier.
Genau. Ich bin hier Entrepreneur und ich zeige euch, wie es geht. Genau. Klickt dieses Video an und guckt es euch ganz an, dann habt ihr alle Tricks raus und so weiter.
Genau, und kauft auch gerne meine
Beratung. Das Video ist umsonst.
Genau.
Und dann wie heißt dieser Rapper, der das da wohl auch ganz groß durchzieht?
Kollege.
Deutschrapper.
Kollege.
Ja, das ja, muss mit, auch. Das muss
du auch, bist Alpha. Du bist Alpha.
Ja. Here we go. Genau.
Ja, furchtbar peinlich eigentlich. Wobei das irgendwo, als Kollege ist halt ein Proll und das passt irgendwie zu ihm, egal wie erfolgreich das ist oder nicht. Aber wenn mir da irgendwelche Pseudo-YouTube-Menschen in diesem Fenster erklären wollen, hey, mit mir wird so ganz groß auf Amazon. Da muss ich halt schon ein bisschen lachen.
Ja. Ja, du, ich meine, das ist, aber jetzt kommen wir ganz, ganz hart von unserem Faden weg, aber das ist ganz simple Sektenstrategie. Du suchst dir Menschen, denen es nicht gut geht, gibst ihnen vermeintliche Handlungstipps an die Hand, sehr selten für umsonst. Und dadurch, dass diese Menschen im Großteil der Fälle selber nicht wirklich stabil sind, fühlen die sich aufgefangen und unterstützt.
Ja, definitiv. Ja,
ich habe auch eine Bekannte, die war mal bei ich traue mich fast nicht zu sagen, bei Scientology.
Oh, und das hat war schon auch eine ganz so ein andere paar, Nummer.
Nein, das ist gar keine andere Nummer. Die suchen sich auch Menschen, alleinstehend, schwache Menschen, Menschen, die nicht selbstsicher sind, geben denen ganz simple Alltagstricks an die Hand. Und wenn sie die befolgen, dann geht's ihnen besser, dann fallen sie nicht mehr so auf und sie fühlen sich gut und wollen den nächsten Level der Erleuchtung erreichen. Und nichts anderes ist es da auch. Das sind ja,
die meine, du, Mechanik
ein Kollege ist holt ja keinen, genau. Ein Kollege holt ja keinen Manager etc. ab, sondern das sind im Normalfall eben auch Leute, die sich eben gerade schwer tun, die Tarife für die Kurse in irgendeiner Form aufzubringen.
Ja,
das ist. Aber für ein Gadget funktioniert das gerade irre Meta. Aber warum auch nicht?
Ja, wir sind zwar keine Meta-Ebene, aber auch mal Meta.
Ja.
Ja, ja, okay, auf jeden Fall hat's, glaube ich, schon einen mega, mega Einfluss. Und wir als angehende Golden Ager oder schon Golden Ager sind da vielleicht noch ein bisschen robuster in unserer Wahrnehmung. Aber ich glaube, für...
Ich weiß nicht, ob das altersabhängig ist. Ich glaube, es hängt wirklich mit deiner persönlichen Situation zusammen, wie stabil du unterwegs bist, wie gefestigt du bist. Und wenn du da labil unterwegs sein sollst, bist du natürlich gefundenes Fressen für wen auch immer.
Ja, oder gerade nicht zufrieden mit dem Job oder Konto im Minus.
Ich sag ja labil in irgendeiner Form. Ja, 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 ja.
Oder Internet-Neueinsteiger beispielsweise, die... das, ich will nicht sagen Silver Surfer oder Golden Age oder welchen Titel die auch alle haben.
Die Silver Surfer, sehr geil.
Ja, teilweise wirklich gefestigte Menschen mit ordentlich Substanz im Leben, sage ich jetzt mal, dann das erste Mal so tatsächlich in Berührung kommen mit solchen Dingen und da auch wirklich ein bisschen drauf einsteigen. Ne? Ja, also in meinem persönlichen Umfeld kommt das dann halt oft vor, dass sie dann halt mich dann fragen, oh, da habe ich was gesehen, da hole ich mir jetzt Rat oder da möchte ich mir jetzt was bestellen und so weiter. Und dann sage ich immer, woher hast du denn die Idee? Ja, ich habe da eine E-Mail bekommen und da sagt man, wenn ich also da gehen schon bei mir alle Alarmglocken an. Aber wenn man eine Person ist, die das Internet schon kennt und ja so einschätzen kann, was gefährlich sein kann und was fake sein kann und so weiter, dann dann kann man da seinen Weg irgendwie durchfinden. Ja. Aber ja, es kommt halt wirklich so ein bisschen drauf an, wie gefestigt man ist und was man so ein Grundwissen, Grundverständnis im Internet gegenüber.
Mhm. Ne? Ja, sehr alt,
wenn ich dem Internet gegenüber sage, hört sich das sehr alt an, finde ich.
Dieses Internet, das mal gucken, wie lange das von Dauer sein wird. Ich bin mir nicht so sicher.
Eine Modeerscheinung.
Neuland, ja, was es noch zu erkunden gibt.
Ja, wir erleben gerade die 5 Minutes of Fame von diesem Internet und das ist bald, braucht das kein Mensch mehr.
Genau.
Ja, aber natürlich,
aber
wenn du ein paar Generationen runtergehst, der
Sohn oder rauf?
Oder mal runter einfach. Ja, bin Jugendlicher, 14, 15, 16, hart am Fortnite suchten. Ja, natürlich, wenn du einen Montana Black oder ein Matrix oder wie sie alle heißen, ein Ninja, ja, diese ganzen Fortnite-Heroes. Wenn die natürlich jetzt hier, hey, du bist ein besserer Mensch, wenn du meinen Skin kaufst und mein Creator-Konto unterstützt und irgendwas. Das ist ja ganz subtiles Influencing und, wie soll ich sagen, Wecken von Bedürfnissen am Ende vom Tag. Und die jungen Menschen geben natürlich dann Geld für die nötigen Skins aus und was man da so alles braucht. Auch wenn es sich im Spiel nicht wirklich verbessert, aber es gehört dann zum guten Ton, weil der Influencer macht das ja auch und er hat das vorgegeben. Schon krass.
Ja, das ist mit ein Grund, warum die Tarife aufrufen können, die sie noch aufrufen können. Und ja. Das ist auch, glaube ich, jetzt kein wirkliches Abebben der Tendenz
nein,
zu erkennen, Stand heute.
Das wird noch, glaube ich, eine geraume Zeit sehr stabil bleiben und es gibt Influencing oder dieses Vorleben und Vorgeben von Trends oder von Bedürfnissen. Ist ja, das Influencertum ist ja nichts anderes als die Neuauflage von klassischer Fernsehwerbung. Nur, dass es sehr viel Zielgruppen
ist. Ja, personalisiert ist. Eben. Personalisiert genau. Ja, und du hast halt ein Testimonial. Ja.
Ob das alles cool ist, weiß ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Industrie, die sich sehr gut geschafft hat, zu etablieren und eine Duftmarke zu setzen.
Ja. Ja, und du darfst nicht vergessen, das ist ein total harter Job, dieses Influencen. Du musst jeden Tag einen Post absetzen, jeden Tag ein Foto machen. Also das möchte ich jetzt hier nicht unterschätzt wissen.
Abschließender Funfact vielleicht zu dieser Influencing-Thematik. Der ein oder andere oder relativ viele junge YouTuber und Influencer scheinen wohl sehr latent und sehr oft mit einer Form von Burnout-Syndrom konfrontiert zu sein in den jungen Jahren. da sie dem vermeintlichen Druck irgendwann nicht mehr gewachsen sind, jeden Tag abzuliefern. Oh, okay. Und das finde ich Zwischentönen eine sehr, sehr krasse Entwicklung beziehungsweise Information, dass Leute, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, vermeintlich dran kaputt gehen oder auch nicht. Oder denken sich eben dran kaputt, weil sie halt das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein jeden
Tag. Das ist doch das ist doch wie in einer gescheiten Ehe. Zuerst denkst du an die große Liebe und auf einmal stellst du fest, ist gar nicht so.
Nee, der 25-jährige Instagram-Millionär, der hat halt noch keine Ehe gehabt, Carsten.
Ja, aber die meisten gehen in die Ehe ja genauso blauäugig und oder mit der rosa Brille. Ja, was sollte jetzt ein vielleicht politisch so mittelkorrekter?
Nein, das ist vollkommen richtig. Eine Ehe ist einfach auch Arbeit. Also jede Beziehung ist einfach immer wieder Arbeit oder dran zu arbeiten, es aufrechtzuerhalten, ob das Ehe oder Freundschaft ist. Von nichts kommt nichts.
Das ist harte Arbeit. Okay. Und das erfahrt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, in eurem Beziehungspodcast im Gadgetfunk.
Mit dem Herzchen. Ach nee, wir sind gar nicht bei Instagram.
Herzchen Instagram. Ich hatte heute ist auch... Na,
oder ist auch Herzchen ist auch like bei Instagram.
Ja, auf jeden Fall. Herzchen gibt es bei Instagram als Like. Aber vielleicht hier an der Stelle auch noch, Leute, Kommentare sind viel geiler als Herzchen.
Ja,
Interaktion. Das bringt eurem Lieblingsinfluencer nämlich viel, viel mehr als ein Herzchen. Also kommentiert. Nehmt euch die Zeit. Euer Influencer der Wahl ist es euch bestimmt wert. Kommentiert.
Influencer des Herzens.
Ja, schreiben ist geiler als Herzeln.
Ja, und wenn wir das Thema jetzt zu Ende spielen und dann die Klammer wieder thematisch zumachen wollen, all diese Influencer-Impulse, die ja irgendwo in einem Kauf münden oder enden, wo findet der Kauf denn statt am Ende vom Tag?
Online.
Und, ja, richtig. Kommen wir vielleicht ganz kurz, wenn es auch ein bisschen spät ist für den Jahresrückblick, aber die Zahlen sind jetzt auch erst vor kurzem veröffentlicht worden. Der deutsche Onlinehandel verkündet einen Rekordumsatz für 2019. Wen wundert's?
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Eckern, wie siehst du das denn aus der Warte der Retail- und Multichannel-lastigeren
Sicht? Ja, also klar. Ich komme ja aus der Schiene, die Retail bedient. Und auch die großen Retailer sind online. Das heißt, da muss was dran sein. Und man sieht die Entwicklung dahin. Auf jeden Fall mit steigenden Zahlen in Online-Absätzen. Allerdings auch am persönlichen Verhalten. Ich selber kann das nur von mir bestätigen, dass ich immer öfter, immer bequemer Dinge, die mich semi interessieren, auch tatsächlich einfach online bestelle. Mhm. Bei Dingen, die ich wo ich mir Mühe gebe, sage ich jetzt mal beispielsweise einen Fernseher, da will man ja wissen, wie das auf einen wirkt, wie das Bild ist, wie der Ton ist, wie die Helligkeit ist und so weiter. Das will man ja alles sehen. Beispielsweise Zahnbürsten, Elektrozahnbürsten, Aufsätze, die
kaufen Commodity.
Und all die anderen Sachen, die mich halb interessieren, die kaufe ich online. Und geht schnell. Und jeder hat mittlerweile fast, die ich kenne, so einen Prime-Zugang bei Amazon. Einfacher kannst du es nicht mehr bestellen. Einfach swipen zum Kaufen.
Und swipen dann hat sich zum Kaufen? Thema.
Ja, so hat sich das Thema erledigt. Und dann wird das irgendwann geliefert. Pervers an der ganzen Geschichte ist, dass wir jetzt zwar einen Onliner haben, aber der ist schon also so schnell. Also wir haben jetzt hier in Mönchengladbach ein großes Amazon-Zentrum da stehen. Und die haben ja tatsächlich vor, am gleichen Tag zu delivern. Ne, bei bestimmten Dingen. Mhm. Und das ist schon ganz krass, weil das ist hier eigentlich relativ ländlich. Und von dieser Gegend vermutet man das ja am wenigsten, dass man so eine Infrastruktur hat, die es einem erlaubt. Aber Amazon macht das wirklich möglich. Und Ja, dann sieht das so aus, wenn das, wenn Online-Kaufen so bequem ist, dass man im Grunde etwas geliefert bekommen, beispielsweise was so lange dauert wie eine Pizzabestellung irgendwann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt.
Naja, das darin
Nee, ist
jetzt
es
gibt
gar
es nicht.
nicht.
Nein, darin jetzt gibt es vom Tag.
Amazon Food ist ein schönes Beispiel dafür. Du kannst dir, wenn du früh genug dran bist, kannst du dir bis Mittag, 2 Stunden, glaube ich, ist das Fenster,
So wird das so
kannst
sein.
du dir dein Gemüse bei Amazon mittlerweile schon
Also
bestellen.
da muss sich
Überhaupt
der
kein Thema.
Retail wirklich nicht wundern, wenn das Online, wenn das der Online-Verkauf oder das Online-Shopping an sich so einfach, so schnell, so präzise und im Grunde so gut geworden ist, da muss man sich nicht wundern, dass dass die Schiene dahin geht. Ne? Also wenn immer Leute, die das in Anspruch nehmen, wird perfektioniert und etwas, was perfektioniert wird, wird auch öfter in Anspruch genommen. Ganz klare Sache. Ist nur natürlich.
Ja, und es ist Commodity, es ist bequem, keiner hat mehr Zeit. Jada, jada, jada. Klar, wenn man zu Hause ist und die Pakete annehmen kann, das ist wahrscheinlich immer noch der größte Hemmschuh.
Ja, zur Not ist
Sogar.
ein
Und dann
Nachbar
kann
immer
man
noch
sich's.
verfügbar, um die 30 Kilo Katzenfutterlieferung anzunehmen.
Genau, das ist das nämlich. Die haben da keine Lust drauf. Und das
Das
ist
habe
jetzt
ich
auch bei
erst
unseren.
heute gelesen. 20% der Nachbarn weigert sich, Pakete anzunehmen. Oder war es noch mehr? Ah, ich hätte es in die Shownotes schreiben sollen. Aber ist wohl tatsächlich auch untersucht worden. Nachbarn sind nicht mehr bereit, Pakete anzunehmen. Sehr häufig.
Was ist
Aie.
nur mit den Nachbarschaften los in Deutschland?
Wenn
Unheimlich
ich da jetzt
regelmäßig Pakete kommen.
an meine Münchner Zeit zurückdenke, das war die Anfangszeit meiner Selbstständigkeit. Und der Postbote hat sehr, sehr schnell spitz gekriegt, dass da einer regelmäßig zu Hause ist. Ey, du, ich hätte, was ich da an Lagerkosten hätte aufrufen können. Ich hatte teilweise bis zu 20 Pakete bei mir stehen. Ja, dann, der hat dann bei den anderen schon gar nicht mehr geklingelt, weil er wusste, der
Der
Carsten ist eh
Kuhle
da.
ist zu Hause, kein Problem.
Ja, und dann lag das alles bei mir. Und dann kam
Wenn du
abends so
bei.
stückchenweise kam die ganze Nachbarschaft vorbei. Lernt man sich auch mal kennen auf die Weise. Ist in München ja keine Selbstverständlichkeit, dass deine Nachbarn überhaupt kennst. Also von daher.
Ich meine, wenn du bei irgendwann bei Google Maps auftauchst als Postumschlagstelle, dann solltest du dir echt Gedanken machen.
Parkettstation Eichstätt.
Na, jetzt ja nicht mehr, jetzt ja nicht mehr. Aber in München, da haben wir teilweise schon den halben Gang voll mit Paketen von der Nachbarschaft. Also,
Ja, aber
ja.
generell verrücktes Thema. Ich meine auch in anderen, also wir verlinken natürlich die relevanten Artikel für euch, wie immer in den Shownotes. In der Vorbereitung auf die Sendung bin ich finde leider den Ding gerade nicht mehr, aber irgendwo auf eine Aufteilung der Wachstumsraten gestoßen. Und wie Belkan vorhin schon so schön gesagt hat, die Austauschköpfe für eine elektrische Zahnbürste, das Klopapier, das Spülmittel, die Spülmaschinentabs, whatever, alles diese Verbrauchsdinge haben mit den größten Zuwachs bei diesem ganzen Geschäft. Das heißt, der gemeine Deutsche hat schon verstanden, dass all das, was er sonst aus dem lokalen Supermarkt Retail rausschleppen würde, kann er sich auch nach Hause liefern lassen. Und das in zunehmendem Maße.
Und ich glaube, es ist gar nicht mal das Supermarktding, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute in den Supermarkt immer noch gehen, um ihre tägliche Nahrung zu holen.
Definitiv.
Aber gerade was du hier ansprichst, sind so Commodity-Produkte, Zahnbürsten etc. Die kriege ich nur bedingt.
Verbrauchsartikel. Einfach nicht Non-Food-Verbrauchsartikel.
Genau, die kriege ich nämlich nur bedingt im Supermarkt oder zahle beim Supermarkt viel zu viel. Und bevor ich dann zu DM gehe oder zu noch 2 weiteren Spezialläden, wo ich die normal kaufen würde, das ist halt online. Und wenn man schon dabei ist, nimmt man noch das andere mit und packt noch ein bisschen Katzenfutter dazu, weil das brauche ich eh früher oder später wieder.
Ja, also Paketband, Schraubenzieher, so
alles,
ein
was ein
Zeug, das.
No-Brainer ist, ja. Das
Ja, genau.
ist krass.
Schreibwarenladen war ich auch schon länger nicht mehr.
Ja, da würde ich, glaube ich, auch nur noch hingehen, wenn ich irgendwas ganz Spezielles brauche oder einen Montblanc-Füller für 500 € aufwärts, damit ich mal Probe schreiben kann.
Ja.
Ja, und auch dann
Na, jetzt
würde.
wart mal, bis das nächste Schuljahr losgeht, dann wirst du schon auch wie, aber das ist halt dann einmal pro Jahr.
Ja, fair enough. Ja. Aber Carsten, du weißt, wir hatten in den letzten Tagen und Wochen ja öfters mal über die Online-Thematik gesprochen und Online-Kaufverhalten. Und ja, dieses Convenience-Thema, also es ist einfach zu handeln. Du weißt genau, wenn es nicht passt, kannst du es zurückschicken. Du weißt, was du kriegst.
Du hast mittlerweile Vertrauen in so Läden wie Amazon.
Das Trust-Level, genau. Und das ist das ist halt so auf der einen Seite interessant, aber auf der anderen Seite auch super erschreckend, ja, dass ein Unternehmen wie Amazon hat das höchste Online-Trust-Level überhaupt hat, global gesehen. Keiner scheut sich davor, bei Amazon zu kaufen, weil jeder weiß, too big to
fail. Das läuft.
Und es läuft. Und wenn irgendwas kacke ist, dann kann ich es einfach zurückschicken. Und der Prozess ist ganz, ganz easy und für jeden verständlich. Und Customer Experience fast. Das ist alles ziemlich spooky. Denn was bleibt denn da irgendwann mal in ferner Zukunft abseits von Amazon?
Du musst nicht mehr, vor die Haustür. Das ist der andere Aspekt.
Ja, und wie schwierig
du kannst vom Prinzip daheim bleiben.
Ja, aber wie schwierig wird es denn dadurch für Nicht-Amazon-Onliner,
da brauchst du schon sehr schwer. Den sogenannten USP.
Muss eigentlich nur die Perspektive wechseln. Es ist sogar für Amazon-Onliner schwierig. Wir haben so ein bisschen Berührungspunkte mit Amazon von einer anderen Perspektive, ne, von der Zulieferer- oder Lieferantenperspektive gesammelt.
Die habe ich jeden Tag.
Je nachdem, ob du ein Vendor bist oder ein Seller, musst du ja die Pakete für die, also damit dieser Ablauf überhaupt funktionieren kann, wird dem Hersteller oder dem Lieferanten schon eine Menge zugemutet, ne?
Ja, das ist jetzt tägliches Brot.
Ja, das ist von oben nach unten drücken. Das ist das Normalste der Welt.
Das geht auf jeden Fall zu Lasten von Leuten. Für den Endkunden ist das super.
Nicht sichtbar, genau. Aber das ist ja nichts anderes, als das Mediamarkt Saturn über Jahrzehnte gemacht haben. Die waren in einer fast schon Monopolstellung, dass sie den Händlern und den Herstellern ihre Konditionen einfach diktieren konnten. Ja. Jetzt gerade ist es, glaube ich, wendet sich das Blatt so ein bisschen. Aber natürlich, ja. Das ist mein System, wenn du mitspielen willst, spielst du nach meinen Regeln, aus die Maus. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann
da warten noch dann halt andere nicht. Hersteller.
Richtig.
Und wenn der Laufmeter 1000 Euro kostet.
So
ist es. Okay, aber lass uns nicht Richtung Retail-Bashing gehen. Ja,
das war kein Bashing. Das ist
so hat das, ne?
Ganz normales.
So ein bisschen sein Wandel alles und ich meine, die Tatsache, dass online so beliebt ist, liegt auch wirklich daran, dass online halt wirklich sehr einfach geworden ist. Wenn man das vergleicht mit den Anfängen von online, wie man sich da einloggen musste, immer als Gast und so weiter. Und jetzt hast du das halt auf dem Handy, was schon mal ein super Schritt ist für
den Online-Handel. Oder du rufst deinem schwarzen Knubbel mit dem blauen Kreis zu.
Oh ja,
Uschi.
Das habe ich noch nie gemacht.
Ja, ich habe sogar schon mal den Button gehabt, den Dash-Button.
Nein.
Du bist so ein Opfer, Belkan.
Ja, ratet mal, für was für ein Produkt.
Aber dann wärst du ja die richtige Zielgruppe.
Klopapier.
Für das CES-Highlight 2017 war es, glaube ich, gewesen. Wo du ein Kästchen hattest mit einem Stellmotor drin, was du über den Dash-Button stolpern konntest, was dann per App steuerbar war, so dass du per App diesen Ding, sie sagen konntest, drück den Dash-Button, um nachzubestellen.
Genial.
Ja, so schließt sich der Kreis.
Genialität kennt einfach keine Grenzen.
Ja, aber Dash-Button
nutzt halt einfach nicht. Ich hatte tatsächlich einen Dash-Button für Windeln.
Ha! Windeln, okay. So. Ich bin da schon zu lange raus, drum, sonst wäre ich nicht. Windeln liegt natürlich total auf der Hand.
Dieser Dash-Button, der war ja so super convenient, dass wir den wirklich benutzt haben. Ne? Also wir hatten ein Windel-Abo, das haben wir dann aber aufgehört, weil das war nicht immer so die Menge, die wir brauchten.
Das ging mir nämlich auch so.
Und dann habe ich den Dash-Button und der hat halt, wo ich dann gesagt habe, okay, dieser Button wird unser Leben vereinfachen. Mit der Denkweise bin ich dran gegangen. Und alles, was also volkswirtschaftlich und politisch damit zusammenhängt, total ignoriert. Und im Grunde dann auch ein paar Mal benutzt, bis wir dann eines Tages, ich glaube, es waren 14 oder 15 Pakete vor der Tür stehen hatten.
Oh, und, Dauerfeuer.
Ja, Dauerfeuer. Und ich meine, das war halt die Zeit, da war unser Sohn halt noch, ja, hat halt noch die Windeln benutzt, nicht unsere Zwillinge. Und ja, da ist der Button anscheinend einmal vom Spiegel, also da ist ja hinten so ein Sticker dran, wo man den an den Spiegel befestigen kann, im Badezimmer oder sowas. Und ist dann einfach okay. darunter geplumpst und unser Sohnemann hat dann einfach ein paar Mal drauf gedrückt. Ja, und dann...
bis es langweilig wurde.
Ja, genau, bis es langweilig oder die Batterie alle war oder WLAN oder was, keine Ahnung, irgendwas. Naja, auf jeden Fall hat dann meine Frau irgendwann, hat sie dann geschaltet, hat gesagt, ah, das Ding lag auf dem Boden, ich habe es einfach wieder an den Spiegel geklebt, weil ich gedacht habe, es ist einfach runtergefallen. Aber anscheinend hat unser Sohn das mitbekommen und naja, erstmal 14, 15 Pakete Windeln müssen.
Ja, der weiß auch, was wichtig ist, also von daher.
Genau, ja, also wir hatten
auf jeden Fall ziemlich lange. Die Experience hatte ich nur bei diesem Windel-Abo von Amazon, weil wir dachten, auch, das ist ja eine super Sache, das nutzen wir. Aber die ersten zwei Lieferungen gingen noch gut. Dann stand gefühlt eine halbe Palette Windeln vor der Haustür. Wo ich dachte, okay, das habe ich so nicht bestellt eigentlich. Ja. Dann war es dann auch ganz schnell rum mit der Liebe zu dem Windel-Thematik-Algorithmus von Amazon.
Ja, bei uns hat das mengenmäßig auch nie funktioniert. Entweder war das zu viel oder zu wenig.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Von daher ja, mit dem Dash-Button mit Sicherheit eine einfache Lösung, aber ich glaube, die sind in Deutschland eh tot, ne?
Ja.
Auch jetzt verboten oder seit einem Jahr verboten.
Jeder Dash-Button-Benutzer hat, ich weiß das vor einem Dreivierteljahr oder so, eine Message bekommen von Amazon, dass die total eingestellt werden und dass es die dann nicht mehr gibt und den Dash-Button kann man einfach behalten. Den muss man nicht zurückschicken.
Das ist sehr ehrenhaft.
Das ist nett. Ja. Aber wissen wir warum?
Ja, da gibt es irgendwie eine Umstellung der Kaufoption. Also man darf nicht mehr mit einem Knopf im Grunde mit einem Knopf
umstellen. So ein Sicherheitsmechanismus, okay. Ja,
also es gibt hier diese, man muss mindestens mit zwei
Klicks Double zum Einkauf kommen.
Ja, irgendwie sowas. Da bin ich mir nicht mehr so ganz hundertprozentig sicher, was da noch war. Gab es, glaube ich, noch einen anderen Hintergrund.
Aber das ist dann ein deutsches Thema, oder? Das ist dann ein deutsches Regulatorium.
Ich glaube ja. Es ist auf nationaler Ebene, denke schon.
Okay.
Ja, ja. Crazy, crazy, crazy. Das Online-Kaufverhalten. Und Klammer zu, der Markt wird weiterhin wachsen.
Ja,
natürlich.
Nichtsdestotrotz, support your local Fachgeschäft. An der Stelle, ja. Nicht alles macht Sinn, online zu kaufen. Gönnt euch auch ab und zu mal einfach den Einkauf im schönen Teeladen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dem Einzelhandel nicht viel einfällt, weil im Grunde sehen die ja, es ist irgendwie immer das Gleiche. Und online lässt sich was einfallen, wird immer besser und so weiter. Aber der Einzelhandel ist Einzelhandel. Die haben keine, also die ganz oft, wenn man halt im Fernsehen sieht, wenn die das so kritisch auseinandernehmen oder so einen Diskurs darüber, einen kritischen Diskurs über online verdrängt Retail oder Einzelhandel geht, dann stellt sich der Einzelhandel immer in diese, ach, man nimmt uns alles weg, Opferrolle. Und das finde ich nicht cool. Also wenn es dem Einzelhandel gelingen würde, mal aus dieser, ja, wie soll ich sagen, also unmodernen Art und Weise
rauszukommen. Aber wie soll das?
400 Jahren das Gleiche.
Ja, aber natürlich machen sie seit 400 Jahren. Was soll sie auch ändern? Das ist ja das Krude oder Perfide an der Thematik. Und ich glaube, wir haben alle schon sehr viele Ansätze von Einzelhändlern gesehen und mitbekommen, da einfach die Lücke zu schließen, ja, mit bestellst bei mir im Laden aus einem großen Online-Portfolio, holst dir morgen ab, weil ich kann dir gar nicht alles hier in der Breite zeigen, wie es online gezeigt wird und so weiter, mit irgendwelchen ganz crazy Video-Walls und Kiosk-Tablet-Installationen.
Aber es ist halt und echt da bist du schon. Ja? Und du musst auch die Maschinen miteinander vergleichen. Das darfst du natürlich auch nicht außer Acht lassen. Darum heißt es ja auch Einzelhandel, weil es im Normalfall keine großen Einkaufsketten, Franchise-Nehmer sind, die von einer super schlauen Zentrale profitieren können. Und auf der anderen Seite haben wir so ein relativ junges Medium ja nach wie vor wie Internet. Du hast Firmen wie Amazon, die Armadas von schlauen Menschen, Algorithmusentwicklern etc. auf der Payroll haben, die immer wieder neue Mechanismen produzieren, entwickeln, aus der Taufe heben können und so weiter. Und auf der anderen Seite stehst du mit deinem Ladengeschäft und hast gar nicht die Kapazitäten, selbst wenn du an die Bausteine rankämst, die zu implementieren in deinen Alltag. Du bist nur im Normalfall als Einzelhändler und da macht es einem Deutschland mit den Abrechnungsmodalitäten etc. ja auch nicht einfacher, schon bis an die Oberkante ausgelastet. Wie sollen denn die innovativ sein können, selbst wenn es die Plattform her gäbe, was ich ja auch bezweifle.
Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass die das Gleiche anbieten. Ja, also dass du beispielsweise bei einem Einzelhändler genau den, also exakt das gleiche Produkt im Regal stehen hast, wie es online steht, was einfacher zu bekommen ist, vielleicht sogar auch günstiger, weil es halt online ist. Das ist, glaube ich, auch kein Business-Konzept, was sich auf lange Zeit halten kann.
Das ist sehr schwer vergleichbar, glaube ich. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Thema Trust-Level bei dem großen A als Beispiel, ja, wie soll denn eine kleine Ballerbude.de, aber auch ein mittelgroßer Einzelhändler da irgendwas gegen ausrichten? Ja, das fängt ja schon beim Umtauschprozess an. Geh mal in einen, keine Ahnung, Karstadt, Kaufhof, whatever, und probier mal was umzutauschen. Das ist ja pain in the ass am Ende vom Tag. Ja, ja. Du bist immer wieder mit den Widrigkeiten oder mit den Umständen konfrontiert, dass da ein Mensch gegenübersteht, ja, der einen guten Tag haben kann, einen schlechten Tag haben kann. Wenn er gerade keinen Bock hat, deinen Scheiß zu bearbeiten, dann merkst du das direkt. Das sind alles Dinge, die wegfallen, ja, wenn du einfach kriegen kannst. Das Ganze.
Und du hast den doppelten Weg, das kommt auch noch dazu.
Das kommt noch dazu. Aber was ich in dem Kontext super spannend fand, war die Zahl bei den größten deutschen Consumer-Retail-Markt bleiben, wie hoch die Abholquote von Online-Bestellungen im Markt ist. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Und
ist das so? Ich sehe bloß immer diese Paketstationen, aber ich selber habe es noch nie genutzt.
Das geht, glaube ich, mittlerweile Richtung 50%. Ja?
Ja, im Store im Grunde, ne?
Ja, die Abholung im Store, genau.
Genau.
Also du bestellst online und holst quasi in deinem Mediamarkt, Saturn, Expert, was auch immer,
vor
Ort ab. Das geht fast
richtig. Und 50%. Hier gibt es also richtige Postkästen, wo du dann dein Zeug anscheinend reingelegt bekommst.
Ja, da musste ich auch schmunzeln.
Bitte? Was?
Ist das die DHL-Packstation da oder ist das was anderes?
Nein, das ist bei, was ist denn das? Das ist ein Saturn. Und die haben da richtig, richtig große Kisten vorne, kannst du abdecken.
Das liegt aber vielleicht an deiner geografischen Nähe zur teuersten Ausfahrt Deutschlands.
Ja, darum bestelle ich ja immer online, dass ich da nicht hin
muss. Aber wo ich echt schmutzeln musste, als ich letzte Woche war es, glaube ich, als wir auch telefoniert haben, Carsten, wo ich auf der Jagd nach meinem XLR-Kabel war und dachte, ich guck mal. Oh. Bei einem roten Geschäft, ja. Und ich in dieses Einkaufszentrum ging, wo eben dieser Mediamarkt angesiedelt ist. Und du kommst die Tür rein, es geht links zum Real-Supermarkt und rechts zum Mediamarkt. Und genau in der Mitte ist eine mega Amazon-Abholstation.
Amazon.
Ja, nicht sehr mal der, lässig, sondern eine Amazon-Abholstation, wo ich mir dachte, Chapeau. Alles richtig gemacht.
Your face.
In your face. Okay. Ja, dieses Online-Thema und Kaufverhalten und so weiter, können wir auch nochmal eine Sondersendung, glaube ich, drüber machen. Denn das ist ein höchst spannendes Thema. Aber ich denke, wir haben vielleicht noch das ein oder andere auf unserer Agenda für heute, bevor uns die Zeit davonrennt.
Ja, wir sind schon wieder ganz gut unterwegs.
Ja, das ist nice.
Aber dann lass uns die Brücke schlagen. Wir haben jetzt hier gerade über Verfügbarkeit geredet. Wir haben über Produktlager, Logistik gesprochen und wir haben ganz viel über Influenza gesprochen.
Die Influenza.
So, wenn man.
Super Überleitung.
Jetzt schmeißen wir die drei Begrifflichkeiten zusammen und landen wo?
Bei mexikanischem Bier.
Bei der Mauer, die du fotografiert hast und die zwei Wochen später umgeblasen worden ist. Warte, nein.
Nein, das war was anderes. Ich glaube, die Mauer, die
in diesem Urlaub besteht. Urlaub, hilf mir.
Ah, Krankheit, Virus, Corona.
Wo haben wir dieses Thema nur? Oh Gott,
es ist spät. Ja, das, da sind wir auch wieder bei der medialen Sau der Woche, aber die wird sich auch noch, das wird die mediale Sau des Monats, wenn nicht sogar zum Quartal.
Ach, wenn es reicht. Ich fange vielleicht mal beim Anfang an. Also ich bin mit dem Thema, es geht natürlich um Coronavirus und wir wollten das jetzt mal so ein bisschen auch aus der IT-Handelsecke uns anschauen. Aufmerksam geworden bin ich auf das Thema letzte Woche beim Termin mit dem Kunden, die dann auch eben auch gesagt haben, so, oh, also Kunde mit großer Firma im Rücken, die dann eben auch meinten, so, ja, sie haben gerade Nachricht bekommen, eine ihrer Firmen, und die haben wohl mehrere in China und Asien, hat gerade durchgefunkt, sie verlängern Chinese New Year. Vielleicht für die Leute, die es nur aus den Medien kennen, noch ein kleiner Exkurs. Chinese New Year ist eben das Event in China. Das ist mit ein Grund, warum der Virus dort so schnell auch verteilt worden ist, weil die teilweise mehrere tausend Kilometer von ihrem Arbeitsplatz nach Hause reisen und zurück. Also ganz China ist auf den Beinen. Und das ist aus Handelssicht immer so ein bisschen knifflig, weil sämtliche Bänder, Produktionsstätten mindestens eine Woche lang stillstehen. Das heißt, der Distributor kriegt keine Ware nachgeliefert, der Händler ebenso, wenn du dir nicht entsprechend genug im Vorfeld auf Lager gelegt hast, läufst du als Händler, Handelstreibender immer Gefahr, dass du out of stock läufst, also dass dir die Ware quasi ausgeht. Und also das ist bei einem ganz regulären Prozess, das kennen die meisten auch mittlerweile, weil es jedes Jahr der gleiche Piep ist und gleich anstrengend. Jetzt kommt die Nachricht, die Bänder bleiben mindestens eine Woche. Ich glaube, die haben damals vom 13. Februar, also waren sogar mehr als zwei Wochen, bleiben die Bänder stehen. Das heißt, es kommen keine neuen Produkte nach. Die Produktion steht doppelt so lange still, dreimal so lange still, wie ursprünglich beschlossen. Und da habe ich dann auch schon ein bisschen rumgetwittert. Ich glaube, ich habe es dir auch geschickt, Heiko. Ja. Und habe auch schon gemeint, so, au weh zwick, da kommt was auf uns zu.
Ja, das ist...
Habe ich das jetzt sehr verwirrend? Nein, ich glaube, es müsste passen, oder?
Ja, passt glaube ich, schon. Das wird uns, glaube ich, uns alle drei in den nächsten Tagen und Wochen massiv begleiten.
Und ich gehe sogar so weit bis Sommer und wahrscheinlich bis in den Herbst hinein. Also nochmal zur Verdeutlichung. Die Situation schaut so aus, dass mittlerweile ist es ja regierungsseitig sogar offiziell bestätigt worden, dass sämtliche Produktionsstätten einfach stillstehen. Es wird keine Ware produziert. Wir haben keine Ahnung, was das für den iPhone-Launch, der jetzt wahrscheinlich in Kürze vor der Tür steht, bedeuten wird. Aber man kann jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Verfügbarkeit von ganz, ganz vielen Warengruppen, und wir kommen jetzt hier natürlich aus dem Gadget-Umfeld, aus der IT, aber das betrifft ja sämtliche anderen Handelsbereiche, Klamotten, weiß der Geier was auch. Das ist ja für alle Branchen
das zieht sich durch
die gleiche Problematik.
Bereiche. Ja, nimm nur Webasto als deutsches Beispiel, ja, die ja auch gerade durch die Medien gezogen sind, als Standheizungsspezialisten. Bis hin zu IT, Apple, wie du schon gesagt hast, oder auch LG als Mischkonzern, Fernseher, Smartphones, Kühlschränke, keine Ahnung, was die noch alles machen.
Ist LG China? Ich dachte,
nee, Südkorea. Gell?
Ja, genau. Aber selbst die sind davon hart. Na, es ist jeder davon betroffen, weil fast, prozentual kannst du es wahrscheinlich besser in Ziffern fassen, Heiko, aber ein Großteil der Produkte, die wir hier tagtäglich benutzen, die wir im Mediamarkt, lass uns einfach jetzt im IT-Bereich bleiben oder vergleichbaren Läden aus den Regalen holen, kommt aus China, werden dort gefertigt und werden dann eben über diverse Handelskanäle da angeliefert.
Selbst wenn sie nicht direkt komplett in China gefertigt werden, kommt natürlich auch extrem viel Halbzeug, extrem viel Komponenten aus dem Bereich, direkt aus China, auch wenn die finale Konfiguration und Assemblierung in Europa stattfindet. Das hat nicht absehbare Auswirkungen momentan. Als Beispiel ganz vielleicht auch zu nennen Qualcomm, als doch nicht ganz zu verachtend großer Chiphersteller, die ein tolles Q1 hatten, gefühlt, Q4 2019, ganz gut in Q1 gestartet sind dieses Jahr, aber erstmal die nächsten massiv runtergeschraubt haben, weil sie gar nicht wissen, was denn so alles passiert und wo überall ihre Chips verbaut oder eben auch nicht verbaut werden können aufgrund dieser Corona-Geschichte. Und das wird uns alle noch hart einholen in den nächsten Tagen. Wir im Handel der ganzen Geschichte werden die ersten oder werden es vielleicht ein bisschen früher merken als der Endkonsument. Aber wenn es blöd läuft bei der ganzen Geschichte, dann könnte es auch mal zu ein paar Lieferengpässen kommen. Oder zu verschobenen Produktlaunchs, wo ihr darauf hinfiebert, die neues iPhone, neue iPads, neues MacBook, whatever. Aber vielleicht ein bisschen short-term zu bleiben, im ersten Quartal eines jeden Jahres steht auch die Leitmesse für Mobilfunk immer in Barcelona an. Und LG hat als erstes Großunternehmen dieses Event gecancelt. Vornehmlich mit der Begründung, um ihr Personal zu schützen und nicht reisen zu müssen, was natürlich kompletter Quatsch ist. Am Ende vom Tag war dann der letzte Satz in der Pressemitteilung, dass angekündigte neue Produkte und Produktlaunch gegebenenfalls auch geschoben oder verschoben werden können, was, glaube ich, eher der größere ausschlaggebende Punkt bei der ganzen Geschichte ist, diese Messe zu skippen oder eben nicht teilzunehmen, da keiner genau weiß, was passiert. Und ob am 10., 13., 15. Februar die Bänder wieder anlaufen oder nicht, das steht nur auf einem ganz anderen Papier.
Weiß niemand heute. Ja.
Nein.
Also es wäre in einer Woche.
Das Plan in einer Woche. Dann haben wir aber den Umstand, dass vielleicht für euch da draußen, die mit Chinese New Year als Begriff nicht ganz viel anfangen können. Das ist die Periode, in der China geschlossen ist, normalerweise für 2-2,5 Wochen. Und all die Arbeiter und Industriemenschen, die aus den ländlichen Gebieten in die Ballungszentren zum Arbeiten kommen, die fahren in dieser Zeit normalerweise nach Hause und da arbeiten die ein Jahr drauf hin. Das ist das größte Event in China. Dann steht dieses ganze große Land still. Und genau dies hat in vielen Bereichen dieses Jahr nicht stattgefunden. Aufgrund von Ausreise-, Einreisesperren für gewisse Bezirke,
ja, Quarantäne.
Quarantäne-Themen. Das heißt, die Jungs haben eigentlich alle noch keinen richtigen Urlaub gemacht, waren noch nicht zu Hause. Jungs und Mädels, Entschuldigung. Wenn jetzt wie Foxconn und andere große Auftragsfertiger dazu entscheiden, ihre Belegschaft dann auch noch mal ein bisschen freizugeben, nachdem sie jetzt gezwungenermaßen länger in ihren Gemeinschaftsunterkünften eingepfercht waren, dann verschiebt sich natürlich dieser Termin auch nochmal nach hinten, was zum Mega-Gap führen wird, einmal in der Produktion und was dann die in unseren Augen die größte Herausforderung sein wird, ist einfach dann die Logistik, die produzierte Ware, wenn sie dann irgendwann wieder produziert wird, dann auch in den Rest der Welt zu transportieren und zu befördern. Das heißt, die Kubikmeterpreise für Luftfracht werden explodieren, einfach nur explodieren. Wir können uns, glaube ich, alle an einer Hand abzählen und ausmalen, was passiert, wenn Apple einen neuen Hardware-Launch geplant hat und das Zeug einfach in die ganze Welt schieben muss. Ja, dann buchen die halt alles, was geht, kostet es, was wolle. Dann haben alle anderen erstmal das Nachsehen. Und da graut mir es ein bisschen vor.
Ja.
Das wird echt heavy. Also das, es ist wirklich, wirklich schwierig, die Situation. Und ich glaube auch, dass wir in Europa oder außerhalb von China auch viele Dinge gar nicht mitkriegen, beziehungsweise die Zensur, die ja immer noch dort herrscht, sehr gut greift, sodass uns das Ausmaß der Reiserestriktion auch gar nicht bewusst oder vermittelt wird. Das ist alles nicht nett, was da passiert. So. Genug von meiner Theorie zu dem Punkt. Beckern, wie siehst du das? Aus dem ihr fertigt wahrscheinlich auch einen Großteil in der längsten Werkbank der Welt in Shenzhen.
Ja. Also wir sind nicht genau in Shenzhen, wir sind da im Umland von Shenzhen. Im Grunde ist das Guangdong, Guangzhou, die Ecke. Das ist relativ gegenüber von Hongkong.
Hongkong, ja, das ist die andere Seite, ne?
Genau. Und da ist die Situation ähnlich. Wir haben da, ich habe ja da direkten Kontakt mit einem chinesischen Kollegen. Und in der Region sind etwa 1000 Fälle verzeichnet, im Grunde also angesteckte Personen, infizierte Leute. Und das Doofe ist allerdings, dass auch unser Kollege, der im Grunde unsere Fertigung da überwacht und irgendwie der Main Man ist, ist auch im Rahmen des Chinese New Years in seine Heimat gegangen, und die ist seiner Meinung nach nicht weit weg von diesem Zentrum. Das war ja, das Zentrum hieß Wuhan, das ist relativ zentral in dem Land. Mhm. Und er sagte mir dann, ja, also er hat Bedenken, dass sie eventuell seine Stadt auch closen. Und dann käme er nicht mehr rechtzeitig zur Fertigung zurück. Und das hat sich aber nicht bewahrheitet. Also seine Stadt ist frei. Also für uns sieht es einigermaßen nach Normalität aus. Wir haben auch im Grunde vor Chinese New Year schon die ganze Produktion für Q1 und Q2 in trockenen Tüchern gehabt. Also wir haben die schon vorproduziert. Reiner Zufall. Also im Grunde hatten wir nur Zeitdruck und wollten im Grunde Chinese New Year nicht irgendwie noch postponen.
Belkan, das war einfach professionelle Planung.
Ja. Ja, oder so.
Genau. Ja,
also Weitsicht. Bei uns ist das schon glücklich abgelaufen. Andere hat es dann ein bisschen härter getroffen. Allerdings sagte er auch, also man muss sich da mal die Ausmaße vor Augen führen. Erwägen es wirklich da, die Stadt von ihm zuzumachen, weil sie in der Nähe von dieser Stadt Wunan ist. Und da habe ich gesagt, wie weit bist du denn da weg? Er sagte da, ja, nicht so weit weg, 700 Kilometer. Das sind natürlich Dimensionen, wo du dann hier sagst, okay, alles klar, dann wohne ich in der Nähe von Berlin oder wie. Weißt du? Ja, aber das ist auch halt für die eine ganz andere Dimension. Ne? Für die
ist auch,
das
auch tatsächlich. Die Zahlen, die Einwohnerzahlen, ja. Eine 11-Millionen-Stadt ist, das ist halt so wie bei uns Augsburg, Mainz, keine Ahnung, Wiesbaden, so mittelgroße Städte. Ja? Mönchengladbach, ja, das ist so die, was dort 11 Millionen ist. Natürlich hast du eine ganz andere Ballung an Menschen da. Und es wird, glaube ich, echt noch schwierig, wenn das so anhält. Wir haben Gott sei Dank hat unser Einkaufsleiter auch weise für die Key-Artikel gut geforecastet. Wir werden auch noch ein bisschen durchhalten können. Aber wenn du dein Geschäftsmodell auf On-Demand geplant hast und hast einfach nur das 2 Wochen, beziehungsweise jetzt für 2020 3 Wochen im Vornherein schon klar gewesen, dass China zu ist. Wenn du das halt einfach nur ein bisschen gepuffert hast, ja, dann wirst du in ein paar Tagen einfach in die Röhre gucken, was deine Fähigkeiten, deine Lagerausstattung angeht. Das ist echt crazy, ne?
Ja, auch hier in Deutschland gibt es schon bemerkbare Engpässe, was Desinfektionsmittel angeht und Schutzmasken angeht.
Schutzmasken. Also
auch in die andere
Richtung. Masken.
Super, super geiles Thema. Ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe. SWR3 aktuell oder irgend so ein Nachrichtensender. Es war, glaube ich, auch ein schwäbisches Unternehmen, die eben Schutzmasken herstellen für Krankenhäuser, Biolabore und so weiter. Die sind komplett sold out, beziehungsweise nehmen sie keine Neukunden momentan an und gucken, dass sie ihre Bestandskunden oder ihre Key-Accounts mit dem, was noch da ist, beliefern. Natürlich kommt deren Ware auch aus China am Ende vom Tag. Und dort sind wohl ein paar Transporter morgens mal auf dem Parkplatz vorgefahren mit einer vermeintlichen Drückerkolonne, die war in Bar die Lagerbestände der Schutzmasken aufkaufen wollten. Und nur unter Androhung von Polizeipräsenz haben die dann das Firmengelände wieder verlassen, weil sie nicht gehen wollten, bevor sie die Schutzmasken gekauft haben. Komplett verrückt. Das hat halt in Schwaben stattgefunden vor ein paar Tagen.
Ja, Globalisierung.
Ja, on demand, just in time.
Aber habt ihr diese andere Aktion mitbekommen von der Schutzmaskenlieferung aus Japan nach China?
Nee.
Das ist bei all der Dramatik eine sehr schöne Geschichte, weil Japan und China sind sich ja nicht extrem grün. Nichtsdestotrotz gibt es ein japanisches Unternehmen, das wohl auch eine größere Menge an Schutzmasken nach China als Notlieferung geliefert hat. Und auf einem der Paletten oder Kartons muss ein Spruch gestanden haben nach dem Motto, im Fußball hieß es unterschiedliche Farben, das gleiche Herz, und der hat wohl geschrieben, unterschiedliche Probleme, aber wir atmen die gleiche Luft oder leben unter der gleichen Sonne, für viel Glück. Also sehr, sehr rührend und sehr, sehr schön.
Okay, ja, das sind dann ganz andere Geschichten, die dann die Historie schreibt. Ich denke, es bleibt da echt spannend. Heute Morgen auch eine Story noch gehört von einem chinesischen Blogger, der sich erdreistet hat, die Warenbilder zu publizieren, wie es denn vor den Krankenhäusern oder in den Städten, vor allem in den eingegrenzten Städten angeht. Unglaublich, er wurde verhaftet, denn die chinesische Regierung wollte nicht, dass diese Dinge geleakt werden. Er ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Nichtsdestotrotz zeigt es natürlich, wie stark einfach auch der Staat dort Einfluss nimmt auf Kommunikation, auf Darstellung und Transparenz.
Ja, ich meine, Zensur ist ja jetzt da nichts Neues.
Ja, ich denke, das Thema wird uns echt noch ein paar Tage begleiten. Ich will jetzt auch nicht schwärzer malen, als es vielleicht passieren kann. Ja, vielleicht wird alles schnell wieder gut. Aber dieses China ist, was solche Themen angeht, einfach immer noch eine Blackbox, denn jegliche Kommunikation und jegliche Information ist natürlich stark gefiltert und reglementiert. Von daher wird es spannend bleiben.
Das wird ganz spannend, und ich meine, das ist ja auch ein super Nährboden momentan für Verschwörungstheoretiker aller Couleur, ne? Den letzten Virus, den SARS, den hat man eher versuchen wollen, unter den Tisch zu kehren. Ja, und jetzt werden ganz andere Maßnahmen getroffen. Also da sprießen ja auch schon die verschiedensten Theorien aus dem Kraut, was wirklich dahinter steckt, was das System uns vorenthalten will, etc. pp. Soll ganz sicher nicht unser Thema hier sein, weil wir sollten uns einfach mal ein bisschen mit den Auswirkungen halt auch für... Ja, natürlich ist er auch wahrscheinlich das Natürlichste der Welt. Aber unser Ansatz war ja hier jetzt eher mal, das so ein bisschen aus Position von Mitteleuropäern zu begutachten. Was wird es jenseits der Infektionsfälle in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch handelsseitig oder für unseren weiteren Alltag bedeuten?
Ich glaube, die große Gefahr bei diesem Coronavirus, klar, liegt mit Sicherheit nicht in der medizinischen Herausforderung für uns Mitteleuropäer. Denn einigermaßen gesund bist und jetzt keinen Krebs im Mittel- oder Endstadium hast und ansonsten nicht ultra vorbelastet bist, dann geht das eigentlich an dir vorbei, beziehungsweise lässt sich behandeln, und das passt dann schon. Das Schwierige bei der ganzen Geschichte, oder was uns als Europäer wesentlich mehr schaden und wehtun wird, ist die Handelsthematik. Ja? Und das ist halt Fluch und Segen der Globalisierung, wieder mal.
Mhm.
Ein lachendes genau. und ein weinendes Auge.
Und, ja, ja, und ich denke mal, dass das vielen Menschen noch gar nicht so bewusst sein wird, was das dann, und das selbst mir, wir haben jetzt nur aus unserem direkten Umfeld referiert. Ich habe keine Ahnung, was das
auf
größerer Ebene für, ich weiß es nicht, Besteck, Bettwäsche, weiß der Geier was, bedeuten wird in naher mittlerer Zukunft. Momentan, ich sage es einfach mal so ein bisschen despektierlich, so der normale Bürger sieht den Virus und sieht die Gefahr.
Ja, wie viel Viren und wie viel Gefahren haben wir in den letzten Jahren kommen gehen sehen, was das angeht.
Ja, wir können dieses Totschlagargument bringen. Guck dir die Influenza an, also die normale. Ja,
was, 20.000 was haben jetzt die Influenza Tote damit zu tun, Carsten?
Die schon wieder. sorry, Bibi und Alexi, Hexi oder wer auch immer da Belkan zuschaut. Die Dimension ist nicht greifbar. Ich stottere.
Ja, kein Ding.
So erfasst bin ich.
Bevor wir zum Ende kommen, weil ich sehe, wir sind schon wieder gut 90 Minuten unterwegs, was sehr schön ist. Für all euch da draußen, wo wir gerade beim Thema China sind, wenn ihr euch gewundert habt oder euch immer noch wundert, warum Unternehmen wie Wish, Wush und wie sie alle heißen, Alibaba, name it how you want it, warum die ganzen Chinesen so günstig nach Deutschland liefern können, gibt es vielleicht noch eine ganz nette News, beziehungsweise Hintergrundthematik. China wurde posttechnisch global als Entwicklungsland geführt in den letzten Jahren, was zur Folge hatte, dass China zu extrem niedrigen Preisen versenden konnte. Das Ganze wird sich in den nächsten Wochen massiv ändern. Sprich, es wird wieder eine, in Anführungszeichen, Mitbewerbs- und Wettbewerbsfähigkeit hergestellt. Zu Details und Historie, weil das ganze Thema bezieht sich auf wirklich eine ganz, ganz alte Regel, kommen wir vielleicht im nächsten Podcast, aber wenn ihr noch schnell günstig was in China bestellen wollt, dann macht das jetzt. Denn ich glaube,
vergesst es, da geht nichts raus.
Ja, ja, momentan, aber es wird auch wieder besser. Vielleicht ist es dann auch zu spät. Aber wenn dann jetzt, denn ab, ich glaube, 1.4. werden die Versandpreise aus China massiv steigen, sodass es dann mit diesen ganz, ganz günstigen Angeboten auch gar nicht mehr stattfinden kann. Für uns aus dem Handel ein Segen, für den Verbraucher vielleicht ein Fluch, vielleicht aber auch ein Segen. Wir werden sehen.
Wir werden siegen.
In diesem Sinne, meine Herren, das letzte Wort hat wie immer Belkan.
Tatsächlich, ja. Also, ja, wir haben ja jetzt hier einige Themen ordentlich schon angeschnitten und bearbeitet. Ich bin der Meinung, dass Carsten recht hat, wenn er sagt, dass das Thema uns weiter verfolgt wird und mit dem Coronavirus und dass es Auswirkungen haben wird und so weiter. Bin aber guter Dinge, dass das irgendwann auch trotzdem im Griff ist. Also ich würde da erstmal von Panik Abstand nehmen.
Ja, und, natürlich.
Und im Grunde würde
ich und sagen, selbst ich habe meine Mittelstufenerkältung weitestgehend überwunden. Also Leute, es geht immer weiter.
Ja, und wir werden noch so einige Viren und Krankheiten auf uns zukommen sehen. Und da müssen wir irgendwie durch. Und ja, was kann ich dazu sagen? Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und nein, entgegen aller Gerüchte, wenn man Pakete aus China bekommt, da ist kein Coronavirus drin. Wir bekommen nicht hin und wieder die Anfrage. Wir haben ein Paket von Ihnen geöffnet. Können Sie mir zusichern, dass da kein Coronavirus drin ist? Und ja, wir tun auf jeden Fall keine Coronaviren rein.
Viel Spaß beim Endkundensupport. Und manchmal liegt ja zwischen dem Coronaviren-Thema und dem Corona-Bieren-Thema nur ein Tippfehler.
Oh, danke. Besser kriegen wir es nicht zusammen. Dank euch, Jungs.
In diesem Sinne, es war mir ein Fest mit euch.
Vielen Dank.
Bis bald.
Ich versuche.
Ciao.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Gadgetfunk.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.